willkommen zu einer neuen Folge von News vom 1. Januar 2012. Viel Spaß!
Ich darf alle unsere Hörer auch im Jahr 2012 begrüßen zu einer neuen Ausgabe von Parrot FM News. Unsere Mitmoderatoren heute sind Denis Simonet. Hallo Denis.
Hallo, ich hatte fast vergessen, dass wir das auf Hochdeutsch machen.
Ja, wir sind wieder aus der Übung. Heute dürfen wir wieder ein bisschen stottern.
Ja, haben wir doch Spaß dabei.
Und natürlich begrüße ich heute auch Thomas Bruderer. Hallo Thomas.
Hallo zusammen, der darin viel geübter ist, weil er gestern schon zwei Sitzungen in Hochdeutsch hinter sich hatte. Zumindest eine.
Oh, du Armer.
Nicht Armer, das war toll. Alexi war da.
Ah. Cool. Ich darf auch recht herzlich begrüßen Michael Greger.
Hallo zusammen.
Okay, steigen wir ein. News aus der Partei. Da mir etwas nachzuholen, das uns untergegangen ist, für ich mich herzlich entschuldigen möchte. Da gab es nämlich einen Blogbeitrag von Abnoxos. Schwieriger Name.
Abnoxos.
Ja, ich lerne es auch noch.
Abnoxos ist einfacher.
Abnoxos geht eigentlich, ja. Gut, jetzt wissen wir alle, von wem er ist, auf jeden Fall. Der Titel war Transparente Parteifinanzierung notwendig. War vom 2. Dezember. Ist ein sehr ausführlicher Artikel, sehr interessanter Artikel und wurde auch fleißig diskutiert. Ein Bericht über die Korruptionsbehörde GRECO, der GRECO des Europarates, über die Parteifinanzierung und wie das in der EU gehandelt wird oder gehandelt werden sollte.
Nein.
Was? Nein.
Du hast jetzt gerade den skandalösen Fehler gemacht, den so viele machen.
Das wäre?
Der Europarat hat mit der EU so viel zu tun wie die Schweiz mit Appenzell.
Sagen wir es so, die Schweiz ist in Europa, auch wenn das gerne mal anders behauptet wird.
Und es ist noch schlimmer, wir sind sogar im Europarat. Und zwar sind wir jetzt schon seit 1954, glaube ich, dabei, oder 56?
Ja, wobei wir natürlich nicht dafür bekannt sind, die Beschlüsse des Europarats zeitnah umzusetzen. Aber das ist eine andere Geschichte.
Ja, eigentlich schon, weil die Europäische Menschenrechtskonvention, und das ist das wichtigste Dokument des Europarats, ist bei uns direkt anwendbares Recht und damit höher als die Verfassung, weil die ist nicht direkt anwendbar. Aber das nur am Rande. Der Europarat ist der Zusammenschluss der europäischen Länder, die sich alle zur Europäischen Menschenrechtskonvention bekannt haben. Da ist unter anderem alle EU-Staaten, aber eben auch die Schweiz, Island, Liechtenstein. Und was man vielleicht nicht gerade ahnt, Russland ist da auch dabei. Und Russland wird ja auch relativ häufig kritisiert. GRECO ist ein Teil des Europarats, eine spezielle Kommission, dass man das Gesetz aber ratifizieren muss. Das heißt, man ist nicht automatisch bei GRECO dabei, wenn man beim Europarat dabei ist. Aber die Schweiz hat sich 2002, glaube ich, bin aber nicht mehr ganz sicher, aber zur Zeit, als Christoph Blocher noch relevanten Sitz inne hatte, haben wir das ratifiziert. Das Problem ist jetzt, wir haben das unterschätzt. Und was haben wir unterschätzt? Wir haben plötzlich, wir gelten als korrupt. Die Schweiz gilt als korrupt, weil unsere Parteifinanzierung eine Katastrophe ist.
Nee, weil die Transparenz in der Parteienfinanzierung eine Katastrophe ist.
Stimmt, weil wir wissen gar nicht, ob die Finanzierung eine Katastrophe ist, weil wir sie gar nicht sehen.
Also die Intransparenz ist die Katastrophe.
Ja gut, wahrscheinlich ist die... das stimmt nicht. Die Finanzierung ist auch gerügt worden, weil es gibt keine Regeln, was eine Partei darf. Also auch die Finanzierung selbst ist nicht geregelt und auch das wurde kritisiert.
Mit Recht.
Wir haben gar keine, also eigentlich hat die Schweiz ja null Gesetze bezüglich Parteien.
Richtig.
Darum sind wir in der Partei.
Genau, bei uns sind Parteien Vereine und bei uns ist es sehr einfach, eine Partei zu gründen. Man muss zu zweit sein, man muss Statuten schreiben und sagen, wir sind eine Partei mit diesen Statuten.
Ja, das Gründen geht einfach, alles danach ist ein bisschen schwerer.
Ja, das haben wir schon festgestellt.
Also es geht um die nicht existierende Regelung der Schweiz bezüglich politischer Spenden, die sie da anzweifeln, mit Recht anzweifeln. Das müssen wir ändern und da gibt es ja auch diverse Vorstöße, unter anderem ja auch von den Piraten.
Ja, wir haben die Transparenzinitiative mit initiiert. Da geht es darum, dass National- und Ständeräte ihr Nebeneinkommen und ihre Geschenke offenlegen müssen. Hat natürlich direkt nicht mit der Parteienfinanzierung zu tun, ist aber auch wichtig.
Dann kommen wir zu einem Dauerthema bei uns, wird aber nicht langweilig, sondern immer spannender, nämlich die Buchpreisbindung. Döni, du bist da der Spezialist.
Allerdings, heute war eine Pressekonferenz der Befürworter, die haben ihre Kampagne gestartet. Das ist jazumbuch.ch. Wir als Komitee gegen die Buchpreisbindung sind letzte Woche gestartet. Wir haben da auch eine Pressekonferenz gehalten. Unsere Seite ist buchpreisbindung-nein.ch. Und ja, es geht darum, dass das Volk am 11. März Nein stimmen wird. Nein zur Wiedereinführung der Buchpreisbindung und Nein zum Buchpreisbindungsgesetz.
Gut, und dann ist da natürlich auch noch einiges bei uns gelaufen zu diesem Thema, respektive wird noch einiges laufen. Zuerst ein Blick in die Vergangenheit. Wir haben da einen Podcast. Da hast du mit Ronny irgendwie über Buchpreisbindung gesprochen. Was war da genau?
Ja, wir haben im Mumble geredet und wir haben über die Buchpreisbindung geredet und dann Einspielungen gemacht über eine unbekannte Person, die im Podcast nicht genannt wird. Und rausgekommen ist eine Folge im Fokus zum Thema Buchpreisbindung. Und in dieser Folge reden unter anderem Nationalrat Lukas Heimann, die Präsidenten der Jungfreisinnigen Schweiz, Brenda Meder, von der Migros Martin Schlepfer oder Economy Swiss hat da auch was gesagt. Und das Konsumentenforum, ganz wichtig, eine Konsumentenorganisation, die gegen die Buchpreisbindung ist. Die Stiftung für Konsumentenschutz ist ja dafür, was ich überhaupt nicht verstehe. Und ich würde sagen, hört einfach mal rein und genießt unsere Worte.
Wunderbar. Und wenn ihr da mithört und euch das Ganze anhört, dann wird es wahrscheinlich anfangen, unter den Nägeln zu brennen und ihr wollt auch etwas dazu sagen. Auch da haben wir eine Lösung dafür. Nämlich, ihr könnt bei uns am virtuellen Stammtisch mitmachen. Döni, wann ist der genau? Weißt du das noch?
Nein. 29. Januar, 21 Uhr.
Ich verrate euch was. Ein Spoiler. Wenn ihr diesen Podcast hört, dieses im Fokus. Wir sind gegen die Buchpreisbindung.
Wow, die Überraschung. Das sind doch die absoluten News. Also, wir werden in Zukunft noch einiges mehr über die Buchpreisbindung hören. Wir werden aber auch andere Themen noch ansprechen, die sehr aktuell werden. Nämlich die PV im März ist nun festgelegt. Wer von euch zwei kann mir sagen, wann, wo, wie und was genau?
Am 3. und 4. März 2012 im Wallis in Fischbütermine. Und zwar werden wir da ein Haus haben, ein ganzes Haus für uns. Und ich habe es sogar geschafft, dass wir sonntags bis 17 Uhr bleiben dürfen, indem ich den Hauswart mit warmen Worten bestochen habe. Ich habe geflirtet mit ihm. Und wir dürfen jetzt bleiben. Wir müssen einfach versprechen, dass wir um 17 Uhr helfen zu putzen und aufräumen, damit um 18 Uhr die Gruppe, die kommt, ein sauberes und aufgeräumtes Haus beziehen kann.
Okay, das würde ich jetzt nicht allzu laut sagen, sonst verduften alle um 16.00 Uhr.
Ich hoffe es nicht, weil ich habe dem versprochen, dass wir das tun.
Bitte bis 17 Uhr bleiben und helfen. Wir müssen da schnell aufräumen. Ist ja aber auch nicht so ein Riesending.
Thomas wollte noch was sagen.
Was wollte ich sagen?
Irgendwas.
Irgendwas? Okay, ich will auch noch was sagen. Wisperterminen, auch wenn das keiner kennt, das scheint irgendwo in der Nähe von Wisp zu sein. Warum sind wir da? Wir sind da, damit wir uns voll und ganz auf uns konzentrieren können und nicht von blinkenden Sachen abgelenkt werden. Ich war noch nie da, wird sicher sehr interessant. Wir hoffen, dass so um die 100 Piraten anwesend sein werden. Man kann entweder im Haus selbst übernachten, das haben wir eben, wie Döni gerade vorhin gesagt, arrangiert. Und sonst wird es bald eine Einladung geben, inklusive Links zu zwei Hotels, wo man sonst übernachten kann. Wer natürlich im Wallis wohnt, kann natürlich auch von zu Hause kommen, aber sonst sind wir ein bisschen abgeschnitten und das ist so geplant.
Und ich war schon mal da. Man fährt Bus. Man fährt nach Visp und dann nimmt man den Bus und fährt vielleicht eine halbe Stunde berghoch und dann sieht man runter ins Tal und weil es da wohl Schnee hat, wird das wohl eine verdammt geile Aussicht sein.
Aber die Hotels sind dann nicht in Visp, sondern auch da oben?
Nee, ich glaube, die Hotels sind in Visp.
Ah, das wird lustig.
Ich glaube, in Visper Terminen gibt es genau ein oder zwei Hotels, die eher ausgebucht sein werden.
Okay, das wird lustig.
Also eines fasziniert mich immer wieder, dass ich durch die Piraten die ganze Schweiz kennenlerne, weil die PVs, also vor allem auch wieder die letzte und diese jetzt, sind doch immer wieder an Orten, wo ich noch nie war.
Ja, das ist wirklich so.
Ja, das habe ich auch schon festgestellt, aber es ist eigentlich recht schön.
Ja, wir sind gespannt. Also die Gegend ist sicher sehr schön. Jetzt sind das, dieses Visp wird sicher auch sehr schön sein. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Ja gut, über dieses Thema werden wir sicher noch sehr viel reden. Nicht nur über den Termin, sondern auch inhaltlich, sobald der Inhalt genau dasteht. Soweit ich weiß, sind die Themen noch nicht fixiert oder wisst ihr da schon was?
Welche Themen?
Für die PV.
An der PV werden wir auf jeden Fall über Statutenänderungen abstimmen. Juhu. Und zwar gibt es eine Arbeitsgruppe, die nennt sich Statutenrevision, kurz STAR, wie TV-STAR zum Beispiel. Und die haben ein paar Anträge vorbereitet, sehr weitgehende Anträge zum Teil und große Anträge, solche, die die Partei auch markant verändern werden, sofern die Piratenversammlung das schlussendlich auch annimmt. Und ich bin selber in dieser Arbeitsgruppe aktiv. Ich lese da immer mal wieder ihre Vorschläge durch und gebe da Feedback, mache Orthographiekorrektur und sowas. Und ich habe die Gelegenheit genutzt, an der letzten Sitzung dieser Arbeitsgruppe die anwesenden Personen mal zu befragen, was die beantragen werden. Und ich würde sagen, hören wir mal rein.
Die Arbeitsgruppe Statutenrevision hat heute oben in Zürich im St. Gauerhof gerade eine Sitzung gehabt. Wir haben schon ein paar Monate getroffen, um Änderungen vorzuschlagen für die Statuten, für die Piratenversammlung, die wir ja am 3. 4. März im Wallis haben. Auf jeden Fall haben wir ein paar Anträge beschlossen, zum Beispiel das Schiedsgericht oder das Piratengericht, das wir einführen wollen. Und das gibt sicher Diskussion und wegen dem habe ich jetzt um mich um ein paar Mitglieder vor Arbeitsgruppen. Das ist zum Beispiel der Marc Schäfer, er ist ja Jurist und hat das Ganze ausgearbeitet. Salut Marc.
Salut Denis.
Dann haben wir Moira Perlisauer, sie ist auch in der Arbeitsgruppe und hat auch mitgeholfen. Ciao Moira.
Ja, hallo zusammen, Zuhörer.
Und der Simon Rupf, er ist heute das erste Mal dabei, hat aber auch ein bisschen mitgeredet und seine ersten Eindrücke eingebracht. Salut Simon.
Hallo Denis.
Eben, wir haben einen Änderungsantrag Schiedsgericht. Für was brauchen wir ein Schiedsgericht?
Gut, das Schiedsgericht braucht man eigentlich als Piratenpartei, um Streitigkeiten, die innerhalb von der Partei entstehen, zu klären und dass nicht jeder direkt zum Zivilgericht rennt. Dann kann man das intern gut klären und man hat da interne Beschwerdeinstanz.
Und das ist wie ein anderes Gericht. Also kann man dort hergehen und sagen, ich finde das und nachher kommt der Richter und sagt, und das ist dann auch rechtsverbindend.
Ja, also das kann man durchaus mit einem normalen kantonalen oder Kreisgericht vergleichen, ja. Und man hat die Möglichkeit, verschiedene Anträge zu stellen, das, was die Statuten eigentlich zulässt an Anträgen. Und dann entscheidet das Schiedsgericht über die Anträge und das ist dann für die ganze Partei und auch den Vorstand bindend, ja.
Aber ist das dann verpflichtend? Muss man denn vor das Gericht gehen oder kann man auch sagen, das Piratengericht ist doof, ich gehe jetzt trotzdem vor das Kantonsgericht oder wie die heissen?
Nein, also so wie wir es jetzt in der Statutenänderung vorgesehen haben, ist das Piratengericht zwingend. Das heisst, man kann nicht mehr an ein kantonales Gericht gehen, sondern man muss als erste Instanz ans Piratengericht. Später, wenn man mit dem Schiedsgerichtsspruch nicht einverstanden ist, könnte man noch beim Bundesgericht Beschwerde einlegen.
Und das sind so die Aufgaben von so einem Gericht. Ich denke, das ist noch mehr als einfach nur, wenn jemand kommt, ich finde das und jemand anderes, ich finde etwas anderes zu sagen. So ist es, oder?
Ja, also sagen wir so, bis man dann mal vor das Gericht zieht, dann muss schon eine recht starke Streitigkeit vorliegen. Das heisst zum Beispiel, wenn man mit Vorstandsbeschlüssen nicht zufrieden ist, wenn man sagt, man will bestimmte Personen abwählen oder was heisst, man will einen Parteiausschluss haben, etc. Für solche schwerwiegendere Sachen kann man vor das Schiedsgericht gehen. Weil man muss natürlich sehen, wenn man vor das Schiedsgericht gehen will, muss man natürlich seinen Antrag begründen, eine schriftliche Klage einreichen und das ist ja schon mal ein Aufwand. Das macht nicht jeder direkt für jede kleine Streitigkeit.
Beim Durchlesen von unserem Änderungsantrag habe ich gesehen, dass man ein Piratengericht hat, aber auch ein Schiedsgericht. Und wir hatten ja vorher auch schon ein Schiedsgericht gehabt. Und was ist jetzt da genau der Unterschied?
Also vorher haben wir eine Schlichtungsstelle gehabt, kein Schiedsgericht. Und das Piratengericht sieht so aus, dass es ein Gremium ist, wo die ganzen Richter drin sind. Wenn es aber dann eine spezifische Streitigkeit gibt, dann setzt sich aus den Richtern, die im Piratengericht sind, ein Schiedsgericht zusammen, wo dann für den Fall, für die Beurteilung von dem einen Fall zuständig ist.
Und wie genau setzen die sich zusammen?
Also wir haben ja bisher eine Schlichtungsstelle und die wird ersetzt durch ein Schiedsgericht. Und das Piratengericht ist eigentlich ein Gremium, wo die ganzen gewählten Richter drin sind. Jetzt ist aber je nachdem eine Streitigkeit größer oder kleiner und deshalb braucht es mehr oder weniger Richter beim Entscheid. Und aus dem Piratengericht setzt sich dann ein Schiedsgericht zusammen, wo dann für die Beurteilung von dem einen Fall zuständig ist. Die Zusammensetzung ist dann so, dass der Präsident vom Piratengericht grundsätzlich die Zusammensetzung vom Schiedsgericht bestimmt und immer ein Schiedsrichter von jeder Partei noch mit drin ist, damit gewährleistet ist, dass auch die Interessen von der Partei richtig gewürdigt sind.
Wenn jetzt ein Schiedsgericht das Urteil fällt von diesem Piratengericht und man ist nicht einverstanden, was kann man da machen?
Also man kann dann an die nächsthöhere Instanz gehen und das wäre das Bundesgericht. Also man kann eine Beschwerde gegen den Schiedsspruch einlegen beim Bundesgericht. Und dann wird das Bundesgericht darüber entscheiden, ob der Schiedsspruch zu Recht ergangen ist oder nicht.
Du hast aber vorhin noch gesagt, dass es so eine Aufsicht gibt über das Gericht. Also das Gericht kann schon nicht einfach willkürlich handeln, oder?
Nein, also alle Schiedsgerichte unterstehen den kantonalen Gericht. Grundsätzlich, also kantonale Gerichte sehen die Oberinstanz vor. Wenn es zum Beispiel darum geht, dass ein Richter nicht unabhängig ist, dass er voreingenommen ist und so weiter, kann man das bei der kantonalen Instanz anschauen lassen und das kantonale Gericht überwacht sie.
Wie ist jetzt das bei den Sektionen? Wir haben ja kantonale Sektionen, unter Umständen mit einem anderen Antrag sogar noch Untersektionen. Kann ich das Gericht nachher auch brauchen?
Ja, also das ist so ausgelegt, dass das Schiedsgericht für alle Untersektionen, für kantonale Sektionen, die Streitigkeiten auch zuständig ist. Die kantonale Sektionen könnten das eigene Schiedsgericht bereitstellen, was dann eine Vorinstanz zum Piratengericht wäre. Und man könnte dann quasi den Schiedsspruch von der kantonalen Instanz beim Piratengericht nochmal anfechten.
Wie ist jetzt mit den Zuständigkeiten vom Gericht? Wo darf das Gericht handeln? Gibt es Sachen, die es nicht darf?
Also das Schiedsgericht darf grundsätzlich immer im Rahmen von der Schiedsklausel handeln. Also das heisst, wenn es aufgerufen wird bei einer Streitigkeit, wo parteiinterne Sachen anbelangen, ist es grundsätzlich zuständig. Aber das Gericht entscheidet immer selber nochmal, ob es wirklich für die Streitigkeit zuständig ist. Wenn es sich für nicht zuständig erklärt, gibt es dann den normalen kantonalen Gerichtsweg, der dann wird in Kraft treten.
Eine Zuständigkeit ist ja der Ausschluss von Mitgliedern. Das heisst, bis jetzt hat ja die Piratenversammlung darüber entschieden, ob wir ein Mitglied aus der Partei ausschließen. Und neu nach dem Vorschlag soll jetzt hier auf einmal das kleine Gremium, das Gericht, zuständig sein. Was sind da die Überlegungen dahinter?
Überlegungen sind dahinter, dass man auf der einen Seite den Prozess objektiviert, sprich nach ganz klaren Verwaltungsregeln, wenn ein Verstoß vorliegt, dass dann das Gericht darüber entscheiden kann und kein Mehrheitsentscheid von der Piratenversammlung in dem Sinn stattfindet, wo man dann müsste alle Sachen offenlegen für die Piratenversammlung und wo dann quasi ja, die ganze Streitigkeit und die persönlichen Sachen von den Personen, die vom Ausschluss betroffen werden, dann ausbreitet werden. So kann man das im Gericht entscheiden. Und es ist einfach eine besser an die Persönlichkeitsschutz orientierte Massnahme, wie man dann einen Ausschluss wird durchsetzen.
Das bedeutet auch, dass man eigentlich, wenn man nicht zufrieden ist mit einem Ausschluss, direkt vor das Bundesgericht kann, oder?
Genau, absolut. Wenn das Piratengericht eben so als Schiedsspruch einen Ausschluss bestimmt, könnte man vor das Bundesgericht. So ist es ja.
jetzt will der ein oder andere Zuhörer vielleicht, jetzt, wenn er das gehört hat, kandidieren oder hat das Gefühl, das wäre vielleicht eine gute Sache, oder, an dieser Versammlung Richter zu werden. Was sind die Voraussetzungen? Kann da jeder kommen?
Also grundsätzlich kann jeder kommen, natürlich, ja. Es ist natürlich von Vorteil, wenn man eine juristische Grundkenntnis hat, dass man nicht komplett blauäugig in die Sache reinläuft. Aber grundsätzlich kann jeder fürs Piratengericht kandidieren und kann auch gewählt werden. Voraussetzung ist natürlich, dass er sämtliche Statute und Reglement dann in seinem Amt als Richter einhaltet und strikt nach Gesetz und Statut und Reglement richtet.
Wie genau laufen die Wahlen an der Versammlung?
Grundsätzlich ist es so, dass man Präsident und Vizepräsident hat, die separat gewählt werden und dann die weiteren Richter werden gewählt und die sind dann untereinander gleichgestellt, weil der Präsident entscheidet über die Zusammensetzung und der Vizepräsident vertreten, die werden separat gewählt und das höchste, die Richter, werden einzeln gewählt.
Danke vielmals für die Zusammenfassung. Simon und Moira, was war so euer Eindruck, als ihr das erste Mal gesehen habt?
Also ich finde eigentlich die Möglichkeit, die das Piratengericht hat, enorm. Also es hat mich eigentlich erstaunt, dass man in der Schweiz so viele Kapazitäten hat und auch so grosse Zuständigkeit. Und also mich hat der Antrag sehr überzeugt. Ich habe selber auch mit ausgearbeitet und werde ihn auf jeden Fall unterstützen an der Versammlung.
Und du, Simon, was meinst du?
Ich nehme an, was viele Leute sich überlegen werden, ist, ob das mit dem Ausschluss über so ein Gremium korrekt ist. Aber man muss sich einfach vor Augen halten, dass man momentan das Problem hat, entweder tut man an einer PV versuchen, die Identität der Person, wo es darum geht, geheim zu halten, damit es einigermaßen freundlich abläuft, nicht zu einer Schlammschlacht wird. Aber dann kann eigentlich die PV nicht wirklich objektiv entscheiden, ob die Person muss ausgeschlossen werden oder nicht. Respektive sie verlässt sich auf Informationen, wo sie nicht genaues darüber weiss. Oder man tut es eben im Detail ausbreiten, dann kann man zwar eine objektive Entscheidung treffen, aber dann wird es natürlich ziemlich schnell zu einer Schlammschlacht und der Name dieser Person ist dann natürlich im Protokoll drin und man kann das dann im Internet nachlesen und das ist recht problematisch und das finde ich schon noch wichtig, dass man das vielleicht auf die Art und Weise auch die Privatsphäre dieser Person schützt, weil es ist im Allgemeinen, wenn man einen Ausschluss von einer Person beantragt, ist das nicht einfach aus Spass oder weil es halt irgendwie, es gibt, was macht man, wenn es halt Probleme gibt.
Etwas haben wir jetzt noch nicht gesagt, das ist einfach wichtig. Wer für den Vorstand oder für die Geschäftsprüfungskommission kandidiert, der kann nicht Mitglied vom Piratengericht werden. Aber sonst ist jeder willkommen, wir brauchen noch Kandidaten, einfach melden. Die Arbeitsgruppe Statutenrevision, kurz AG Star, hat ja auch noch mehr Beschlüsse als das Schiedsgericht gefällt bezüglich der Traktantierung von Vorschlägen. Und zwar hat sie vor, eine Vorstandssplittung oder eine Aufteilung vom Vorstand zu beantragen. Die Moira hat da sicher etwas dazu zu sagen.
Ja, also der aktuelle Vorstand ist ja sehr ausgelastet mit der Arbeit, mit den 5 Personen, die sie haben. Und damit das in Zukunft nicht mehr so unmenschliche Leistungen erfordert von jedem einzelnen Vorstandsmitglied, wollen wir den Vorstand vergrössern. Wir wollen auf 10 Personen vergrössern und wir wollen splitten, sodass der Vorstand in Zukunft aus 2 Gremien besteht, nämlich ein Präsidium, das für strategische und außerrepräsentative Aufgaben zuständig ist und eine Geschäftsleitung, wo für das ganze Operative und Administrative zuständig ist.
Simon, du bist ja dort von Anfang an dabei bei dieser Überlegung. Hast du das mitdiskutiert? Hast du noch etwas anzufügen?
Ja, also als Vorstand auch in Zürich habe ich selber das auch miterlebt, dass man als Vorstand halt zum einen macht man ein bisschen Büroarbeiten, so regelmäßige Tasks, die eigentlich nichts mit Entscheidungen zu tun haben. Und auf der anderen Seite hat man eben auch die ganzen strategischen Überlegungen drin. Das ist zwar sehr interessant, aber eigentlich ist es eben ein bisschen problematisch, vielleicht auch aus demokratischer Sicht. Oder? Einerseits gibt es einen Teil des Jobs, wo man einfach nach Vorgaben gut erledigen muss. Man muss die Protokolle verfassen oder man muss irgendwie Entscheidungen halt einfach diskutieren und so. Auf der anderen Seite haben wir die strategischen Komponenten drin und das sollte eigentlich vielleicht eben getrennt sein, dass man 2 Gremien hat. Und das eine ist auch etwas, wo man sich dafür muss sehr regelmäßig treffen muss, die alltäglichen Arbeiten, oder? Und auf der anderen Seite die strategischen Entscheidungen, das ist etwas, wo man vielleicht ein bisschen intensiver diskutieren muss, aber da muss man sich nicht ganz so häufig treffen. Das sind eigentlich 2 verschiedene, sehr verschiedene Jobs, die dort zusammengefasst sind im Moment für die einzelnen Forschungsmitglieder. Und gerade jetzt auf der nationalen Ebene kann ich mir schon vorstellen, dass es ein bisschen zu viel wird und dass, dass man das darum eigentlich trennen sollte.
Ja, den mit der Arbeitsbelastung kenne ich nur zu gut. Es gibt ja verschiedene Posten jetzt. Es gibt, wie gesagt, einen Teil des Vorstands, der für operatives zuständig ist und einen, der für strategisch zuständig ist. Was sind da für Personen vorgesehen oder für Ämter vorgesehen?
Also, jetzt im operativen Bereich werden wir in Zukunft auch wieder 5 Personen haben. Es gibt weiterhin ein Aktuar, der ist für das ganze Schriftliche zuständig, also Protokollführung, Statuten aktuell halten, Newsletter und solche Sachen. Also alles, was nach innen geht, was administrative Sachen sind, im Schriftlichen. Dann haben wir einen Registrar, das ist ein neues Amt. Der ist für die Mitgliederbetreuung und die Pflege der Mitgliederdatenbank zuständig und für das P-Vote. Also dann muss man auch P-Vote-Abstimmungen starten und das den Leuten mitteilen und so. Dann haben wir den Schatzmeister. Der bleibt eigentlich fast gleich wie jetzt. Der ist weiterhin für Finanzen und so zuständig. Da gibt es eigentlich nicht viel Neues zu sagen. Dann werden wir wieder einen Koordinator haben, der für die Betreuung der Arbeitsgruppe und wenn nötig Koordination zwischen den Sektionen zuständig ist. Und dann gibt es jetzt neu auch noch einen Geschäftsleiter. Der ist eigentlich so wie ein Teamleiter für die anderen vier Geschäftsleitungsmitglieder. Der schaut, dass die alle ihre Arbeit machen und schaut dann einfach, dass der ganze Laden sauber läuft.
Also das ist jetzt die Geschäftsleitung gesehen?
Ja. Und im Präsidium, das ist eigentlich einfacher zu erklären, da gibt es einen Präsident und vier Vizepräsidenten. Und von den Vizepräsidenten bzw. vom Präsidium müssen mindestens zwei Mitglieder aus der lateinischen Schweiz kommen. Sprich aus der Welschweiz oder aus dem Tessin.
Ja, bitte.
Oder wenn natürlich jemand ein Rätoromanischer möchte kandidieren, die gehören natürlich auch zur lateinischen Schweiz.
Einfach Gott, ich glaube, vergessen. Hey, 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 hey. Das waren jetzt zwei Teile vom Vorstand. Aber was ist jetzt der Vorstand? Wo ist jetzt der?
Der Vorstand sind beide Gremien zusammengefasst. Das Präsidium und Geschäftsleitung zusammen ergänzen den Vorstand. Und die werden relativ selten jetzt alle Zusammensitzungen haben, sondern sie werden meistens in ihrem jeweiligen Gremium an ihren Sachen arbeiten und zusammenarbeiten. Wenn jetzt das eine Gremium mit dem anderen Gremium nicht einverstanden ist, also wenn zum Beispiel der Vorstand als Präsidium findet, wir unterstützen jetzt die und die Initiative, wo das Parteiprogramm deckt ist, aber die Geschäftsleitung findet, nein, hey, Gottes Willen, das könnt ihr überhaupt nicht machen. Dann können sie ein Veto einlegen. Und dann müssen das Präsidium und die Geschäftsleitung zusammen als Vorstand zusammentreten und die ganze Sache als Vorstand besprechen und beschließen. Und das geht natürlich auch umgekehrt mit dem Veto. Wenn die Geschäftsleitung etwas macht, was das Präsidium schrecklich findet, dann kann das Präsidium ein Veto einlegen und nachher muss auch wieder der Vorstand zusammen über den fragliche Entscheid von der Geschäftsleitung entscheiden.
Das heisst, es wären dann alle 10 Personen zusammen, die über die Sache, die das Veto dagegen ist, eingelegt worden, entscheiden?
Ganz genau. Und die müssen eigentlich so lange miteinander reden, bis sie eine Lösung gefunden haben.
Was sagt der Jurist dazu?
Ich finde das grundsätzlich eine geschickte Lösung. Also es ist eine sinnvolle Lösung. So kann man auch gewährleisten, dass ein breiter Konsens für Entscheidungen Stand kommt und nicht einfach ein Wägli, also eine Zunge am Wägli quasi dann letztendlich entscheidet, ob es nach links oder nach rechts kippt.
Also ihr habt es gehört, unter Umständen gibt es eine Splittung vom Vorstand, aber auch wenn es nicht gibt, wir brauchen natürlich dringend Kandidaten, hier werden ein paar Börsen frei und wer sich interessiert, kann sich gerne melden. Einerseits aus dem Forum, forum.piratenpartei.ch. Für Infos steht natürlich auch unsere E-Mail-Adresse info@piratenpartei.ch zur Verfügung. Als weiterer Antrag haben wir die Antragskommission. Was ist das?
Die Antragskommission ist eine Kommission, die Statutenänderungen oder grundsätzlich Änderungen von Reglement für die Piratenpartei vorab prüft, dass auch sinnvolle Anträge, also sinnvoll in dem Sinn, dass sie zu den Statuten passen, in die Piratenversammlung kommen. Weil oft haben irgendwelche Vorschläge, haben zwar Ideen, wie man etwas könnte machen, aber wie man es dann juristisch korrekt ausformuliert, das ist oft ein Buch mit 7 Siegeln. Und dafür ist die Antragskommission da, dass sie die Anträge kann prüfen, dass man zusammen mit den Leuten, die Vorschläge haben, quasi den Vorschlag kann ausarbeiten, die Vorschläge kann aufnehmen und dann einen sauberen Antrag für die Piratenversammlung stellen.
Man kann es also ein bisschen als Qualitätssicherung anschauen.
Es geht in die richtige Qualitätssicherung, ja genau. Und dass man schon vorher schaut, quasi in welche Richtung es geht und dass auch der Antrag wirklich so ausformuliert ist, dass man 1:1 in Statuten kann übernehmen.
Wenn jetzt die Kommission findet, nein, das geht überhaupt nicht, kann sie sagen, nein, so ist es nicht gut und das verhindert, dass etwas reaktiviert wird?
Nein, also sie kann nichts verhindern. Sagen wir so, sie werden auch für die Qualität zuständig, dass der Antrag eine notwendige formale Qualität überkommt. Sie kann natürlich sagen, nein, Wir denken, dass der Vorschlag nicht zu uns passt, aber sie kann an der PV nicht verhindern. Er kommt genauso zur Abstimmung wie alle anderen Vorschläge auch.
Sie kann eigentlich nur einen Antrag zurückweisen, wenn er wirklich minimalste formale Anforderungen nicht erfüllt. Also wenn zum Beispiel der Antragsteller in keiner Art und Weise genannt ist oder wenn keine klare Abstimmungsfrage formuliert ist. Aber ich denke, 95% der Fälle oder sogar 99% der Fälle kann man am Antragsteller sagen, du, lass, da fehlt noch eine Frage. Du musst sie bitte klar formulieren und dann macht er das. Und nachher muss der Antrag angenommen werden, so oder so. Also traktandiert werden, damit die Versammlung darüber entscheiden oder das P-Vote.
Was haltest du von dieser Idee, Simon?
Ich halte die Idee grundsätzlich schon gut. Ich bin mir aber bewusst, dass es vermutlich da Diskussionsbedarf wird geben an der PV. Ich vermute, dass es Leute gibt, die eben ein bisschen Angst werden haben, dass man ihnen dann zu fest reinreden, dass man ihnen da damit dann Macht wegnimmt. Und darum finde ich es einfach wichtig zu betonen, dass bei dem Antrag nicht darum geht, dass man Leute irgendwie entmündigen oder dass man Anträge sperren oder so, sondern es geht wirklich darum, dass man die Anträge verbessert. Ich weiss aus persönlicher Erfahrung, dass die Anträge, die an die PV eingereicht werden, zum Teil sehr minimal verfasst sind und man muss dann wirklich zum Teil noch Rückfragen beim Antrag stellen, dass man überhaupt kann etwas Vernünftiges traktandieren kann, weil wenn man zum Beispiel keine Frage hat drin oder wenn das, was beschlussfähig wird, einfach nur irgendwie eine sehr grobe, schwammige Umschreibung ist, dann kann man das ja schon annehmen an der PV, aber das nachher noch umsetzen ist sehr schwierig zum Teil.
Es geht zum Beispiel auch jetzt darum, jetzt haben wir mal das Beispiel einen Statutenänderungsantrag. Dort kann man zum Beispiel einfach ganz klar festmachen, ja, ist denn das Alte zitiert und das Neue, was soll geändert werden, vollständig drin? Also nicht, dass man nur Sätze schreibt, ich will, dass geändert wird, sondern ich will, dass geändert wird und dann ausformulieren, wie man es ändern muss, und zwar im genauen Wortlaut. Einfach solche Sachen, damit nachher die Bearbeitung oder auch das Ausführen von diesen Anträgen überhaupt möglich ist. Und was natürlich auch eine Sache ist, wo man nicht mehr haben, sind Anträge, die gegen geltendes Schweizer Gesetz verstoßen.
Also wir müssen natürlich schauen, dass Statutenanträge oder Anträge für Veränderungen nicht geltendem Recht widersprechen und dass es überhaupt möglich ist, so einen Antrag, wenn er zu uns kommt, überhaupt durch die PV abstimmen zu lassen. Weil es bringt ja nichts, wenn wir Sachen würden in unsere Statuten schreiben, die dann vom höheren Gericht würden kassiert werden, weil sich jemand dagegen beklagt oder weil es grundsätzlich gegen geltendes Recht verstoßt.
Das sind jetzt drei Änderungsanträge, die werden kommen an der nächsten Versammlung. Ich wiederhole nochmal, das ist das Schiedsgericht, das ist die Vorstandsplättung und die Antragskommission. Hat jetzt die Arbeitsgruppe noch andere Anträge in der Pipeline?
Also was wir schon fertig ausgearbeitet noch in der Pipeline haben, was ein grosser Antrag ist, sind Untersektionen. Und es gibt dann auch noch die Geschäftsprüfungskommission 2.0. Das sind aber zwei komplett unterschiedliche Anträge. Und kleinere Änderungen an Pi-Vote-Formalien werden auch noch traktandiert werden. Aber das sind ein paar Zahlen und ein paar Verfahrenssachen, die jetzt nicht das grundlegende Sachen verändern.
Mit dem werfen wir noch einen Blick auf die Untersektionen. Was ist dort geplant?
Also die Untersektionen, es gibt ja jetzt inzwischen kantonale Sektionen, die bestrebt sind, Untersektionen zu gründen. Und das möchten wir, dass es schweizweit gewisse grundlegende Regeln für alle Gründung von jeglichen Untersektionen, egal welcher Stufe, also ob jetzt Bezirk oder Kreis oder Stadtteil, dass eigentlich überall gewisse grundsätzliche Sachen müssen eingehalten werden. Zum Beispiel alle Mitglieder müssen Mitglieder von PPS sein an der Gründung, dass die Mitglieder von der PPS müssen darüber informiert werden, dass die Sektion gegründet wird, dass die Mitglieder das 30-tägige Vetorecht haben auf eine Mitgliedschaft, wenn sie in diesem Gebiet wohnen. Sie können sagen, nein, ich will nur noch im Bund oder nur im Kanton Mitglied sein. Dass solche Sachen einfach zentral bei der PPS geregelt sind und dass die für alle Kantone, alle Bezirke überall einfach das Gleiche gilt. Es sind aber nur minimale Sachen, also jetzt nicht irgendwie, dass wir die Rechte der Sektionen unnötig beschneiden.
Aber ist es überhaupt notwendig, so eine Sektion zu gründen?
Wir haben jetzt im Kanton Zürich eben den Fall mit in Winterthur, dort würden wir gerne eine Bezirkssektion gründen. Und zwar ist dort der Grund, weil der Marc Weckerlin bereits im Gemeinderat sitzt und das schon seit einiger Zeit. Und bis jetzt hat er einfach eigentlich viele Sachen selber einfach entschieden, nach halt seiner eigenen Erfahrung genommen. Und es wäre eigentlich schön, wenn man dort ein demokratisches Instrument hätte, wo die Mitglieder können dort auch mitdiskutieren und immer ein bisschen den Weg vorgeben. Und dann ist auch noch geplant, in der Stadt Zürich soll es auch noch eine kommunale Sektion geben. Sebi ist aber noch in Arbeit. Ich weiß nicht, wie weit das dort genau schon vorgeschritten ist. Für Winterthur ist jetzt bereits eine Gründung geplant. Darum müssen wir schon noch wissen, wie das genau ist vom übergeordneten Recht her. Und vor allem, es ist auch sehr schön, dass ihr jetzt das auch berücksichtigt habt. Nicht nur eben allgemein irgendwie eine Stufe unter dem Kanton, sondern ihr habt es rekursiv konstruiert. Also es wird auch verheben, wenn wir später weiter uns aufsplitten würden. Das verhebt also durchaus, also das verhebt bis tief runter.
Ja, also bei den Untersektionen oder Gebietssektionen ist es natürlich so, dass man ganz klare Spielregeln muss haben, wenn eine neue gegründet wird, wie läuft es, welche Mitglieder gehen wo an und wie läuft es mit Finanzen. Und in dem Sinn ist es natürlich wichtig, dass man da eine Regelung hat, die für alle Untersektionen gleich gilt, weil dann kann man sich darauf einstellen, okay, wenn sich eine neue Untersektion gründet, was passiert mit den Mitgliedern und wie kommen sie zu Geld, dass es da keine Streitigkeiten gibt, weil sonst hat das Piratengericht jederzeit zehntausende Anträge, sobald sich wieder eine neue Sektion gegründet hat, wenn da die Spielregeln einfach nicht klar sind.
Ja, und das wollen wir ja nicht, das will ich nicht, das will niemand. Ich habe vorhin noch etwas gesagt vor GPK, wo es eine Änderung gibt. Um was geht es denn dort?
Es geht einfach darum, die Geschäftsprüfungskommission wieder ein bisschen up-to-date zu bringen. Ja, und da haben wir verschiedene Änderungen zur Zusammensetzung, zur Größe von der GPK und zu den Aufgaben, die wir ein bisschen überarbeitet haben.
Simon, du als Hälfte von der GPK im Moment, findest du das auch notwendig, dass es jetzt hier 5 Mitglieder hat in diesem Organ?
Ich finde es eine gute Änderung. Es gibt doch noch einiges zu tun. Also bis jetzt war der Aufwand erträglich gewesen, aber jetzt gerade auch mit der neuen Statuttenung, mit dem Schiedsgericht und all den Sachen, die kommen und eben auch den ganzen Untersektionen, die unter Umständen noch kommen werden. Und wenn es mehr kantonale Sektionen gibt, gibt es auch mehr für uns zu tun.
Also GPK 2.0 ist eigentlich eingeführt worden, weil wir darauf auch bestrebt sind, das Zeug nicht unnötig aufzubleien. Das ist uns zum Vorwurf gemacht worden, wo wir die AG gegründet haben. Und wegen dem haben wir jetzt gesagt, gut, wir tun die Abstimmungsbeauftragten, weil wir im Moment einfach so kleine Böschchen sind, wo wir bei Piwald etwas machen müssen, tun wir in die GPK eingliedern, weil eigentlich länger zwei Parteien sind, der Vorstand und die GPK. Und da haben wir jetzt eigentlich die GPK so weit vergrössert.
Ja, das wären in diesem Fall ein paar Anträge, die wir werden wieder begegnen an der Versammlung am 3. und 4. März in Vesperterminen im Wallis. Marc, du bist der Leiter der Arbeitsgruppe. Wenn jetzt irgendjemand eine Frage hat oder sogar eine Anregung, woher kann er sich wenden?
Also ich kann sich grundsätzlich über das Redmine ein Ticket eröffnen. projects.piratenpartei.ch kann das Ticket eröffnen und uns da seine Mitteilungen machen oder er kann mir auch direkt ein E-Mail schreiben an mark-frederik.schäfer@piratenpartei.ch und dann gehen wir auf die Anregung ein und er wird dann auf jeden Fall von mir hören.
Ja, danke für die Auskunft euch allen. Habt ihr jetzt noch ein letztes Wort?
Ich würde auf jeden Fall sagen, dass die Arbeitsgruppe sehr viel Spass gemacht hat. Die Sitzung heute war wieder extrem konstruktiv und ich denke, wir können doch eine sehr gute vorbereitende Arbeit leisten für die nächste Versammlung. Und das wird uns dann auch zu gut kommen.
Ich bin sehr positiv überrascht, wie tiefgründig dass die Anträge ausgearbeitet worden sind, wie viele Details das berücksichtigt worden sind. Die zwei Themen, die mich vor allem sehr interessiert haben, die sind wunderbar da vorbereitet worden.
Ja, also mir macht die Arbeit mit dem Team in der Arbeitsgruppe extrem viel Spaß. Wir arbeiten sehr konzentriert, detailliert und wirklich genau. Man muss natürlich sagen, es sieht jetzt vielleicht so ein bisschen aus, dass die Arbeitsgruppe extrem viel Macht hat, aber so ist es eigentlich gar nicht. Es ist eigentlich sehr viel Detailarbeit, es ist eigentlich relativ trocken, dass man die einzelnen Gesetze oder die einzelnen Statutenänderungen oder Reglementsänderungen super kann formulieren und ja, das ist eigentlich das. Und ihr werdet eigentlich viel davon gar nicht sehen, sondern ihr werdet einfach bei der Piratenversammlung merken, dass die Anträge relativ eindeutig und klar sind und umso klarer die sind, umso besser haben wir geschafft.
Was man vielleicht noch sagen kann, wenn sich jemand interessiert, wo man das ganze Sache findet, im Redmine, im DMSF haben wir alle Dokumente aufgeladen, also was so weit ausgearbeitet ist, dass man es anschauen kann, findet man dort, kann sich auch durchlesen.
Also, geht schauen, das hat ganz viele spannende Dokumente, mehr oder weniger spannend manchmal. Ich verabschiede mich bei euch und gebe zurück ins Mumble. Ciao zusammen.
Ciao.
Ciao, ciao.
Schönen Abend.
Ja, wow, die haben ja unheimlich viel gearbeitet. Das gibt ja an der PV unheimlich viel zum Abstimmen.
Ja, freust du dich? Jetzt weißt du, wieso wir 2 Tage geplant haben.
Und das waren erst die strukturellen Änderungen. Inhaltlich ist ja auch noch was geplant.
Aber nicht von AGS da.
Genau.
Nee, da gibt es noch mehr. Da gibt es diesen Beitrag, erste Version der Zusammenfassung der Grundwerte der Piratenbewegung. Michael, da kannst du was dazu sagen.
Ja, sehr gerne. Es geht eigentlich darum, dass man als Piraten sehr häufig erklären muss, für was wir eigentlich stehen. Und da haben sich jetzt einige Leute zusammengesetzt und sich die Arbeit genommen und gesagt, was sind eigentlich die Fundamente, die Kernideen der Piratenbewegung. Und das soll eigentlich ein längeres Dokument werden, das ist noch in Arbeit, aber zumindest mal die Kernpunkte haben wir in einer Zusammenfassung in der Version 1 jetzt auf einen ersten Level gebracht und stellen es jetzt vor und hoffen mal, die Diskussion zu eröffnen. Ja, zur Erklärung, jede politische Bewegung hat auf irgendeine Art und Weise einen Kerngehalt, Kernideen. Sei es irgendwie die soziale Bewegung mit dem Gedanken, die Menschen müssen gegenüber den anderen Menschen soziale Verantwortung übernehmen, oder der Liberalismus, der Eigenverantwortung in Kern rückt, dann stellt sich eben die Frage, was ist bei den Piraten? Und da haben wir eben versucht, so einige Kernpunkte zusammenzubekommen, und da sind wir eigentlich auf eine Kernidee gestoßen, und das ist die Idee der Information. Also die Information als vollkommen gesellschaftlich verändernden Wert. Also Information hat heute einen total anderen Stellenwert als je in der Geschichte der Menschheit zuvor. Information ist Macht, Wissen ist Macht, und das bedeutet heute etwas völlig anderes, etwas völlig Neues. Und gerade darum denken wir, hat sich die Piratenbewegung in all ihren verschiedenen Aspekten, also sei es jetzt Datenschutz, sei es Urheberrecht, hat sich eigentlich um diesen wandelnden Begriff, diesen wandelndes Phänomen von Information gebildet. Und das probieren wir jetzt auszuformulieren.
Okay, auch das klingt sehr spannend. Es wurde ja ganz heiß diskutiert im Forum drin. Also es wird immer noch heiß diskutiert. Also da können natürlich auch alle weiterhin teilnehmen, dieses Thema, und auch das wird sicher etwas zu diskutieren geben an der PV. Gibt es sonst noch etwas zu der PV zu sagen?
Kommt alle zahlreich und seid gefasst auf viele Anträge.
Gut, wunderbar. Dann sehen wir mal, was so allgemein in der Politik sonst in der Schweiz gelaufen ist. Das durchdringende Thema der letzten Wochen war natürlich der Rücktritt des Nationalbankchefs Hildebrand. Das war ja in allen Zeitungen und Medien und was auch immer extrem breit diskutiert. Was mich fasziniert hat an der ganzen Geschichte oder was mich speziell interessiert hat, ist vor allem der Punkt des Whistleblowers, der ja laut Sonntagszeitung sogar einen Selbstmordversuch gemacht hat. Das brachte mich natürlich wieder vor allem auf den Gedanken, dass in der Schweiz die Whistleblower sehr schlecht geschützt sind. Philipp Leutenecker will das ja endlich im Gesetz auch verankern. Was denkt ihr über dieses Thema Whistleblowing?
Whistleblowing ist natürlich ein sehr interessantes Phänomen. Also das heißt, jemand, der Informationen, die eigentlich vertraulich sind, an die Öffentlichkeit bringt oder an entsprechende Institutionen, um gegen in seinen oder ihren Augen unmoralisches oder entsprechend inkorrektes Verhalten oder irgendetwas in dieser Art publik zu machen. Das ist wirklich ein Phänomen, das es eigentlich nur im Zusammenhang mit Organisationen oder Staaten gibt, die Geheimnisse haben. Also wir Piraten, die eigentlich Transparenz von staatlichen Organen, Transparenz eigentlich auch von Organisationen fordern, die in dem Maße Verantwortung führen, wollen ja eigentlich, dass es gar keine Whistleblower braucht. Also wenn alles transparent ist, wenn alle politisch verantwortliche Arbeit, alle ökonomisch wichtige Arbeit transparent ist, dann braucht es eigentlich niemand, der whistleblowt, weil die ganzen Sachen ja dann eigentlich offen und ehrlich diskutiert werden können. Jetzt stellt sich eben die Frage, was machen wir in der Phase, bevor wir Piraten eben dieses Ideal von transparenter Verantwortung durchgesetzt haben. Und da bleibt wohl keine andere Wahl, als diejenigen Leute zu schützen, die eben aus hehren Motiven Sachen veröffentlichen.
Aber das hat ja einige Konsequenzen. Ich erinnere nur an zum Beispiel an das Thema Bankengesetz. Wenn wir die Whistleblower mehr zulassen, dann müssen wir definitiv das Bankengesetz ändern.
Jedes Gesetz oder jede Regelung hat natürlich auch ihre Ausnahmen. Also wenn höhere Ziele angestrebt werden, also wenn es um höhere Ideale geht, dann verlieren Gesetze natürlich auch ihre Gültigkeit. Also das Bankgeheimnis kann nicht über dem Recht auf, keine Ahnung, auf Schutz vor des Lebens gelten, Schutz der Privatsphäre. Also es geht auch darum, dass wir das Bankgeheimnis oder das Bankgeheimnis ist nicht sakrosankt.
Das haben ja, glaube ich, jetzt alle Parteien auch so eingesehen. Es gibt ja keine Partei mehr, die für das Bankgeheimnis kämpft, soweit ich weiß. Naja, offiziell vielleicht schon noch, aber so richtig.
Ja, das ist ein Punkt. Also uns ist sicher bewusst geworden, dass eben das Bankgeheimnis oder das Amtsgeheimnis nicht grenzenlos gelten kann. Aber ich sehe natürlich auch ein anderes Problem. Was ist, wenn Whistleblowing nicht Whistleblowing ist, sondern gezielte Desinformation? Also es gibt ja auch Leute, die etwas publik machen, nicht weil es ein Skandal ist, sondern weil sie damit sich persönlich oder als Partei irgendwelche Ziele damit verfolgen. Das kann natürlich auch schwerwiegende Konsequenzen haben, speziell dann, wenn diese Informationen eigentlich konstruiert sind, gar nicht stimmen, wenn es Desinformationen sind.
Ja, und vor allem, wer entscheidet das und vor allem wann? Weil das Problem ist ja meistens, dass irgendwer findet, da ist irgendetwas nicht gut, das veröffentlicht und erst im Nachhinein dabei rauskommt, dass da eben doch gewisse Informationen drin sind, die nicht in die Öffentlichkeit hätten getragen werden sollen. Und dann ist es aber bereits zu spät und das kann sehr, sehr gefährlich werden.
Außerordentlich gefährlich, ja.
Darum ist ja auch Whistleblowing eine Angelegenheit, die man vor allem mit dem eigenen Gewissen erstmal aushandeln muss. Und das ist ja das Problem beim Whistleblowing. Du gehst in einen Gewissenskonflikt ein. Du weißt, es ist falsch oder du denkst, es ist falsch. Und du siehst es anders als dein Vorgesetzter quasi. Also das ist ja das Spannungsfeld, aus dem das Whistleblowing kommt. Und jetzt ist natürlich klar, wie bei allen Angelegenheiten, die mit Zivilcourage zu tun hat, heißt das auch, ein Teil der Konsequenzen können auf dich zurückfallen. Das ist genauso, wie wenn du irgendwo auf der Straße angreifst, weil du weißt, das, was da gerade passiert, ist falsch. Und trotzdem kann es negative Konsequenzen für dich haben. Und das wird jeder sich fragen vorher. Und wenn es ihm wichtig genug ist, dann kann im Nachhinein ja dafür sind Gerichte da, ein Gericht feststellen, ob der moralische Konflikt gerecht war, also nach rechtens war oder eben nicht. Da werden, wenn es so ein Gesetz gibt, werden die Gerichte sicher Leitlinien setzen, was erlaubt sein wird und was nicht. Und es gibt ja jetzt den Fall dieser Zürcher oder Sozialarbeiterin, die irgendeinen Skandal in die Medien gesagt hat. Und das Bundesgericht hat gesagt, ja, der Skandal ist zwar richtig und man müsste den melden, aber sie haben nicht alle internen Möglichkeiten ausgeschöpft. Und da müssen wir ansetzen.
Ich finde auch die Lösung in den Bundesverwaltungen sehr spannend. Nach der Cablegate-Affäre, wo ja auch wir in den Medien waren weltweit, da haben die Bundesverwaltungen eine neue Regelung eingeführt. Zumindest in einem Bundesamt weiß ich, dass da ein Dokument verschickt wurde. In Bundesverwaltungen, wenn was kommt, dann geht's immer die Kette runter. Dann wird der Chef der Bundesverwaltung gesagt, das und das muss getan werden. Dann geht's immer so runter, nächste Vorgesetzte. Und dann geht's wieder hoch. Der Informationsfluss ist da strikt geregelt. Und grundsätzlich sieht da die Regelung vor, dass jeder Vorgesetzte eigentlich sagen kann, dass er nicht verraten will, wer es war, weil er findet, das war jetzt Whistleblowing und gut für die Allgemeinheit oder aus welchen Gründen auch immer. Also da ist explizit vorgesehen, dass Informationen an die Öffentlichkeit getragen werden, obwohl man es nicht durfte. Es ist aber auch vorgesehen, dass jemand, der das tut, auch geschützt werden kann.
Das ist sicher eine sinnvolle Praktik. Also wenn man schon in Regelungen vorsieht, dass es eben Situationen gibt, in denen nicht der Dienstweg eingehalten werden kann. Aber jetzt bei der Affäre Hildebrand haben wir natürlich noch einen erschwerenden Faktor. Also der Whistleblower war ja eigentlich nicht der, der es an die Öffentlichkeit gebracht hat. Die Weltwoche hat das Ganze publik gemacht, ohne direkt mit dem Whistleblower darüber zu sprechen und sein Einverständnis einzuholen. Das ist dann wieder mal ein medientheoretisches Problem. Also wenn die Medien eine Quelle haben und eigentlich gegen Willen der Quelle es publik machen. Ich weiß ehrlich wirklich nicht, wie das zu bewerten ist.
Naja, schlussendlich ist auch ein Journalist in der genau gleichen Situation wie der Whistleblower. Was darf ich, was soll ich, was muss ich veröffentlichen, was ist von öffentlichem Interesse? Und das ist natürlich auch eine Abwägung. Und da ist die Antwort nicht immer klar. Und das ist ja gerade das Schwere beim Whistleblowing. Und das sind die Journalisten sind ja eigentlich diejenigen, die dann erst die Aufmerksamkeit auf das Problem legen können, weil nur weil jemand Whistleblowing macht auf seinem Blog, das mag, wenn er viele Leute kennt und die das ernst nehmen, dann mag das wirken, aber im Normalfall funktioniert das nicht. Erst wenn die Medien eine große Aufmerksamkeit generieren, ist es ja erst entfaltet es ja erst die Wirkung, die es eigentlich sollte haben.
Ja, also dieses Thema ist nicht so einfach. Gehen wir weiter zum nächsten Thema, bleiben wir aber gleichzeitig beim Thema, nämlich Anonymous hat die Operation Blitzkrieg gestartet und hat dabei, also das, was am stärksten durch die Medien durchging, Mitgliederdaten von rechtsextremen Organisationen veröffentlicht. Das klingt ja mal so im ersten Moment sehr gut und 20 Minuten hat sie ja so eine Umfrage gemacht und 80% von den Teilnehmern fanden das auch gut, dass das veröffentlicht wird, weil es um Nazis geht und das muss veröffentlicht werden und so weiter und so fort. Gleichzeitig ging aber auch dort wieder das Gerücht herum, dass da nicht nur einfach Mitglieder dabei waren, sondern auch Referenten, Anwälte und so weiter, die da eben nicht wirklich Mitglieder sind, sondern eben falsche Daten drin sind. Was natürlich für die dementsprechenden Leute sehr schwierig ist. Auch dort ist natürlich die Diskussion, ist das jetzt wirklich so oder sind das einfach Leute, die versuchen irgendwie sich reinzuwaschen aus dieser Liste. Aber das ist sehr schwierig, auch dort bei solchen Veröffentlichen. Und gerade Anonymous lässt sich sehr schlecht anfassen oder sonst irgendwas, weil das ja eine Gruppierung ist, die unklar ist. Was haltet ihr eigentlich von Anonymous?
Nicht besonders viel.
Ich muss sagen, die Anliegen, die sie haben, verstehe ich, oder der Grund, dass es sie gibt.
Nein, in einigen Bereichen auch das nicht mehr. Und das Problem ist natürlich, dass heute wirklich jeder sich Anonymous nennen kann. Und am Anfang war das ja noch ein bisschen zielgerichtet. Man wollte das und das. Aber in der Zwischenzeit haben die jede Menge Operationen, die wissen voneinander nichts, sind unabhängig. Und die moralische Wirkung, die sie ja eigentlich mit diesen Aktionen entfalten wurde, schlägt jetzt ganz gewaltig zurück. Also diese Aktion kann ich überhaupt nicht unterstützen. Es gibt noch ein paar andere Operationen, die noch schlimmer sind als diejenige. Aber hier geht es eigentlich um Lynchjustiz, was sie da betreiben, und das geht einfach mal gar nicht.
Das sehe ich ähnlich. Ich will einfach noch anmerken, dass hier Anonymous auch nicht als Organisation angesehen werden kann, weil es ist, ja, sie sagen, die nennen sich Kollektiv und jeder kann kommen und sagen, hey, ich will jetzt, dass das Kollektiv im Namen von Anonymous das und das tut, diesen Ort, der Durst, am anderen Ort rumhackt, und das ist wohl auch das Problem von diesem Kollektiv.
Ja, eben ein Kollektiv, eine Art Schwarm, ohne eine zentrale Organisation. Das hat natürlich Vorteile, allerdings auch Nachteile. Und ein Nachteil ist die fehlende Verantwortlichkeit. Niemand ist verantwortlich, wenn etwas passiert. Niemand übernimmt Verantwortung. Das ist wirklich hochproblematisch, speziell wenn es um personenbezogene Daten geht. Es gibt einen historischen Vergleich zu dieser Aktion. Und zwar einerseits die Stasi-Akten. Also da gibt es ja auch Stasi-Akten und nicht nur Akten, sondern wer die Stasi-Informanten waren in der damaligen DDR. Oder in der damaligen Tschechoslowakei gab es auch diese staatlichen Mitarbeiter, diese wie sagt man dem, diese Leute, die eben der Geheimpolizei heimlich Informationen über mögliche Dissidenten zugesteckt haben. Und nach 1989 wurden eben diese Listen erstellt. Wer war Mitarbeiter der Stasi, wer war Mitarbeiter des tschechischen Geheimdienstes? Und die wurden dann publik gemacht, weil man sagte, ja, an diese Personen, das sind doch die schlimmsten Mitläufer, die haben nicht nur einfach mitgelaufen, sondern die haben das System aktiv und unterstützt. Nur das Problem ist, diese Akten waren notorisch inkorrekt. Man muss sich das vorstellen, da waren Stasi-Beamte, die den Auftrag hatten, solche Informationszuträger, also solche Leute, die eben andere Leute ausspionieren, zu finden und ihnen Geld dafür zu zahlen. Und dann fällt es nicht schwer, sich vorzustellen, dass ein Stasi-Mitarbeiter sich einfach mal ein paar Namen ausdenkt und einfach das Geld abgreift. Und dann setzt er diese Namen in diese Liste ein. Und jeden Monat erfindet er ein, zwei Informationen, die er angeblich von seinen Informanten bekommen hat, und steckt das Geld in die Tasche. Und so kommen einfach Leute, die eigentlich nie irgendwas gemacht haben, plötzlich in diesen Dunstkreis, weil irgendjemand sich ihren Namen geborgt hat, um dafür Geld abzugreifen. Wenn Daten nicht wirklich verlässlich sind, ist es höchst problematisch, sie einfach öffentlich zu machen und diese Leute zu an den Pranger zu stellen. Das ja, und speziell wenn es eine Organisation, ein Schwarm macht, der bei dem niemand verantwortlich ist.
Sprechen wir noch über Anonymous oder unseren Bundesrat? Ich hab was gehört von keine Verantwortung übernehmen. Nein, warte. Falsches Thema.
Das ist aber böse. Okay. Ich sehe schon.
Es gab ja einen coolen Tweet, so als Hildebrand, jetzt sind wir bei Hildebrand, als Hildebrand zurückgetreten ist, hat er einen Journalist gefunden. Welcher Bundesrat wäre in dieser Situation zurückgetreten?
Ja, in der Tat.
Ich fand den passend, weil der Auftritt, der war ja genial.
Das ist wohl wahr. Das Schlimmste ist eigentlich seine Frau. Die hat heute was ganz, ganz Dummes rausgelassen. Von wegen, andere haben Geld, wir haben Gott. Da sind sie bei mir gerade 2-3 Stufen abgestürzt. Aber naja.
Ich dachte eigentlich, wir sind bei Anonymous.
Ja, eigentlich waren wir bei Hildebrand Whistleblowing Anonymous. Das war die... Wir schließen jetzt den Kreis.
Und da breche ich gleich aus diesem geschlossenen Kreis und wir bleiben gleich bei Organisationen. Nicht jetzt die Nationalbank, nicht unser Bundesrat und auch nicht Anonymous, sondern es geht weiter zum CCC. Chaos Communication Congress war vom 27. bis zum 30. Dezember jedes Jahr. Sehr spannend wie jedes Jahr. Und ich habe es wieder mal nicht geschafft. Seit 4 Jahren nehme ich mir immer wieder vor, seit ich letztes Mal da war, zu gehen. Und ich schaffe es nicht, aber das hat ja einen riesen Vorteil. Es gibt unheimlich viele Videos über die einzelnen Beiträge und die ganze Podcast-Szene wird in den nächsten Monaten nichts anderes machen, als das Ganze genau zu beleuchten. Wart ihr eigentlich schon mal am Kongress?
Leider nein. Ich will es jedes Jahr und jedes Jahr habe ich entweder das Gefühl, ich habe keine Zeit oder zu wenig Geld oder es sind schon alle Tickets weg. Es klappt nie.
Ja, es ist einerseits eine sehr gute Zeit, weil dann hat man Zeit. Andererseits ist das natürlich genauso zwischen Weihnacht und Silvester, wo man eigentlich ausspannen möchte und. Und meistens sind ja diese Kongresse nicht gerade vor der Haustür, aber so weit weg sind sie auch wieder nicht.
Also eine Stunde Flug?
Ja, eigentlich. Aber du weißt, es braucht so ein Tritt in den Allerwertesten, dass man geht. Und ich bereue es jedes Mal, dass ich das nicht geschafft habe und dann trotzdem nicht.
Wir können ja mal zusammen sagen, wir gehen gemeinsam hin.
Ja, das wäre toll. Also ich würde gerne gehen. Und wenn eben jemand mich dazu zwingt, dass ich gehe, dann gehe ich auch. Also das wäre
ich. Das ist klar. Wenn dich jemand zwingt zu gehen, dann gehst du. Das ist schon klar.
Ja, richtig. Aber das Gute ist ja, vor allem dieses Jahr ist mir das wieder aufgefallen, wie schnell das es geht, dass die ganzen Videos der Beiträge online sind, weil bereits am 27. am Abend waren fast alle Videos, die am 27. gedreht wurden, waren bereits online. Also ich habe Nächte durchgemacht und mir das Ganze angeschaut und es war sehr spannend. Ich habe ein paar die auffälligsten aus meiner Sicht, die sich mit politischen Bereichen auseinandergesetzt haben, mal herausgepickt, die ich euch empfehlen möchte. Der spannendste für mich war auf jeden Fall der Beitrag über den Staatstrojaner. Dort wird erklärt, wie das Ganze abgelaufen ist, wie der CCC diesen Staatstrojaner gefunden hat, was da so abging, bis sie sich entschlossen haben, das Ganze zu veröffentlichen, wie das, was da für Feedbacks kamen und. Sehr unterhaltsam erklären sie das und an Beispielen. Ist ein 2-Stunden-Beitrag, der Video ist dem bei uns in den Shownotes verlinkt, also ein absolutes Muss, weil das ja nicht nur uns betrifft, von dem her ein Muss, sondern auch wirklich sehr spannend und unterhaltsam ist. Also anstatt irgendwann mal sonst in den TV schauen, das ist eine wesentliche bessere Variante, die Zeit zu verbringen und sich gleichzeitig auch noch zu bilden.
Tu es, tu es.
Keine sublimen untermalten Nachrichten hier.
Aha.
Okay. Ebenfalls recht spannend fand ich einen Beitrag, der mich im ersten Moment nicht so interessiert hat, aber der mich dann total mitgerissen hat, war der Beitrag The Movements Against State-Controlled Internet in Turkey, wo ein türkischer Staatsangehöriger in Englisch erklärt, was in der Türkei so los ist. Das natürlich aus dem Hintergrund, weil ja die Türkei eigentlich in die EU will. Und wenn man sieht, wie die Türkei da vorgeht, also mit Manipulation, mit Zensur und so weiter im Internet für die türkischen Mitbewohner, ist das schon sehr erschreckend. Und ja, sie werden auch immer wieder, gibt es Repressionen gegen diese Gruppierung, die sich da versuchen, ja, für ein freies Internet kämpfen und so weiter. Also auch ein Beitrag geht etwa 30, 35 Minuten und nachher ist eine angeregte Diskussion zwischen den Zuschauern und den Vortragenden. Also auch das ein sehr, sehr spannender Beitrag.
Tu es, tu es.
Der nächste ist für Leute, die Englisch recht gut können, weil es geht um Coming War on General Computation. Ihr merkt schon, mein Englisch ist nicht so gut. Also ich habe mir 4-mal angehört, bis ich ihn kapiert habe. Das Problem ist nicht, weil das Englisch so hochtrabend ist, aber wer Cory Doctorow kennt, das ist nicht ein Russe, wie es klingen könnte, sondern ein Kanadier. Und er ist bekannt für unheimlich Schnellsprech-Attitüden, die er da durchbringt. Es ist aber unheimlich spannend und unterhaltsam, ihm zuzuhören. Es ging da um die ganzen Copyright-Geschichten und er hat da aufgezeigt, wie absolut bescheuert es ist, überhaupt die Idee zu haben oder den Versuch zu starten, irgendwelche Copyrights zu machen, respektiv auch die ganzen Dateien zu versuchen, mit irgendwelchen technischen Tricks so zu ändern, damit eben keine Kopiermöglichkeit mehr da ist, und bringt auch Beispiele, sehr eindrückliche Beispiele, dass das absolut businessverhindernd ist. Also auch ein Beitrag, unbedingt ansehen.
Tu es, tu es.
Sozusagen ein piratiger Beitrag.
Absolut, absolut.
Er wurde ja auch schon in unserem Forum diskutiert, Cory Doctorow, also.
Ja, er hatte ja auch einen Auftritt in der Schweiz.
Genau, also wenn ihr noch mitdiskutieren wollt, das Forum ist auch noch da. Wenn ihr irgendwas bieten wollt dazu, also wir freuen uns immer um Mitdiskutierende im Forum.
Unbedingt.
Ebenfalls ein interessanter Beitrag war der Beitrag in Deutsch, EU-Datenschutz und das Internet der Dinge. Da wurde zuerst einmal anhand des RFID-Einsatzes gezeigt, was Datenschutz heißt. Wer sich daran erinnert, Big Brothers Award hat den Metro-Konzern anfangs 2011 ausgezeichnet mit diesem Negativ-Award über wie in Metro RFID eingesetzt wird, respektiv auch wie die Kunden informiert wurden. Wer das noch im Kopf hat, da haben sie eine Vorstellung gemacht, wieso dass sie diese RFIDs verurteilen und wie das eben negativ informiert wurde, die Kunden nämlich eigentlich gar nicht. Und während diesem Vortrag kamen sie so auf die Idee, also sie haben so RFID-Lesegeräte dort und während diesem Vortrag haben sie so mal ausprobiert und haben die Kundenkarte von Metro-Konzern auf dieses Lesegerät draufgetan und dort war auch ein RFID-Chip drin, ohne dass die Kunden irgendwas wussten darüber. Was natürlich absolut schockierend ist, so etwas. Und sie zeigen dort auch an Beispielen, was das bedeutet und was da überhaupt möglich ist, wieso dass das eigentlich überhaupt so schwierig, also negativ ist. Gleichzeitig gehen sie dann auch weiter in der Technik. Also zum Beispiel, was mir sehr eindrücklich war, ist der ganze Verkehrsfluss, was das bedeutet für den Datenschutz. Da ist mir auch so aufgefallen, dass auch, wir wissen ja, die SBB würde ja wahnsinnig gerne haben, dass wir einfach in den Zug einsteigen können und irgendwo wieder aussteigen und Ende Monat einfach eine Abrechnung nach Hause bekommen, was wir da gemacht haben, dass das natürlich aus Datenschutzgründen nicht ganz unproblematisch ist und dass wir da noch sehr viel zu tun haben, ist auch relativ klar. Also sind sehr, sehr spannende Themen, die da besprochen wurden.
Tu es, tu es.
Mache ich meinen Job als Beeinflusser gut?
Ja, ausgezeichnet.
Ich hänge dann noch ein bisschen Hall drin, dass es noch so, ja, genau.
Oh ja, und tiefe Stimme.
Genau. Okay, ein weiterer Beitrag, der auch spannend war eigentlich, war echtes Netz, nämlich da ging es um Netzneutralität, wieso eigentlich Netzneutralität etc. Zwei Leute, nämlich Falk Lücken und Markus Backedal machen einen Vortrag auch mit sehr spannenden Beispielen, wieso ist das wichtig und wieso, dass es relativ sinnlos ist, mit den Telcos über dieses Thema zu sprechen, weil die wollen das ganz und gar nicht und bisher auch die Politiker wollten das eigentlich ganz und gar nicht, weil das gegen die Interessen sind, aber jetzt sind ja die Piraten in der Regierung, jetzt wird alles anders.
Sie sind eigentlich in der Legislativen.
Ach, bist doch nicht so kleinlich.
Es ist nicht ganz dasselbe.
Ja, das ist mir schon klar. Jetzt machst du meinen Übergang zur Sau.
So wie immer.
Ja, ich denke, es ist schon wichtig, die richtige Gewalt zu nennen.
Also, Denis, willst du jetzt das genau auseinandersetzen, was da genau die Unterschiede sind, oder gehen wir weiter?
Piraten an die Macht.
Ach so, das war nur ein freudscher Versprecher. Jemand tut, jemand sagt und jemand, ja eben, jemand sagt, jemand tut und jemand motzt.
Ja, jetzt sind wir unheimlich viel schlauer.
Also motzen bin ich eigentlich gut. Worüber muss ich motzen?
Dass hier jemand vom Thema ablenkt.
Gehen wir weiter im Text.
Okay, gehen wir weiter. Der nächste Beitrag ist eigentlich ein Beitrag, den ich euch nicht empfehle. Nein, das ist eigentlich nicht ganz richtig, weil der Titel hat mich dazu gebracht, dass ich natürlich unbedingt reingehört habe. Jetzt kann ich das wahrscheinlich nicht richtig aussprechen, also hilft mir. Resilience Torvald Leaking for Why Julian Assange May Be Wrong After All. Habe ich das einigermaßen richtig ausgesprochen?
Ja, ja.
Jojo, okay. Also der Titel war ja sehr vielversprechend und wenn man sieht, wer da vorgetragen hat, nämlich Professor Dr. Kai Hamacher, der ja auch nicht ein ganz ungeschriebenes Blatt ist, das ist ein Physiker, der schon einige Beiträge gemacht hat, im Internet einiges zu finden, auch sehr spannende Sachen, wollte da auseinandersetzen, wieso die ganze WikiLeaks-Bewegung nicht funktionieren kann. Und das hat er in mathematischen Modellen versucht zu erklären, wie das genau funktioniert. Ich habe mir das Ding ein halbes Dutzend Mal angeschaut und es liegt nicht daran, dass ich nicht Englisch kann und es liegt auch nicht daran, dass ich mathematisch zu wenig gebildet bin. Es liegt einfach daran, ich finde, und das ist meine persönliche Meinung, er geht von falschen Annahmen aus. Da würde mich unheimlich interessieren, liebe Hörer, was ihr denkt, weil ich denke, seine Theorie geht nicht auf. Aber schaut rein und gebt mir Feedback. Tony?
Tu es, tu es.
Und der letzte Beitrag, den ich euch wärmstens empfehlen kann, ist From Press Freedom to Freedom of Information. Und das ist auch ein englischer Beitrag, aber sehr einfach zu verstehen, von den Reportern Without Borders. Und die zeigen was, die setzen sich speziell ein für Journalisten, Blogger und was auch immer für Informationsfreiheit in den Ländern, also gegen Zensur etc. Und sie stellen so ihre Arbeit vor, was sie gemacht haben und was eben was gebracht hat und was eben auch weniger was gebracht hat. Und das ist sicher sehr unterhaltsam und auch sehr spannend zuzuhören und zu sehen. Also auch das ein unbedingtes Muss. Denis?
Tu es.
Aber für alle Tech-Freaks unter uns, die interessiert natürlich der Kongress aus ganz anderen Gründen, nicht nur aus politischer Sicht, sondern es gibt natürlich auch sehr, sehr viel technisch sehr Spannendes zu hören an diesem Kongress. Wir haben einen Link auf das gesamte Verzeichnis, wo das sämtliche Videos, wo ihr runterladen könnt und in diesen Videos schwelgen. Es sind x Stunden Vortrag drin, also macht es.
Tu es.
Dann kommen wir zum nächsten Thema, Piraten-News aus den Medien. Da möchte ich zuerst etwas so in halbeigener Sache von Pirate FM bemerken, nämlich Wolfgang Preis, das ist der Herr, den wir schon längst interviewen wollten und das ja auch schon mehrfach angesagt haben. Und Wolfgang, wir tun's. Aber Wolfgang war nicht untätig. Er hat eine Webseite aufgemacht von Piraten Media. Die findet ihr auch bei uns ganz oben in den Menüs drin. Wenn ihr die anschaut, dort seht ihr die Piratenmedien in Europa, die wichtigsten. Das sollte noch ausgebaut werden. Wir sind natürlich auch dabei und da könnt ihr auch sehen, wer da sonst noch so alles mitmacht. Und auch ganz viele piratige News findet ihr dort. Die Idee dahinter ist, dass wir vielleicht es dieses Jahr schaffen, irgendwann mal zusammenzukommen, also die ganzen Organisationen und bei Piraten ohne Grenzen unter Umständen vielleicht auch eine gewisse Koordination darin zu machen und vielleicht bei gewissen Beiträgen auch auszutauschen und so weiter. Also das ist ein sehr spannendes Projekt und wir wollen in Zukunft auch ein bisschen hinweisen auf das, was eben so auch in anderen Piratenmedien läuft. Und da habe ich den ersten Beitrag von einem Podcast von der Flaschenpost. Der Podcast heißt, die haben mehrere, der eine heißt Flaschentalk. Und da war die Folge vom 27.12. war ein Rückblick. Jetzt, wir sind im neuen Jahr und Rückblick ist langweilig, ich weiß, das haben wir schon tausendmal gehört und so weiter. Aber dieser Rückblick finde ich trotzdem beachtenswert, weil es um Themen geht, die auch uns hier in der Schweiz betreffen. Das erste eher weniger, weil da war ein Interviewteil, also der erste Teil war von Gerwald Klaus Brunner, das ist der Rechtsanwalt, der auch in Berlin gewählt wurde. Und das Spannende dabei war vor allem sein Rückblick, wie hat er die ganzen Wahlen erlebt und vor allem, wie hat er die Arbeit jetzt erlebt im Abgeordnetenhaus. Und er ist da sehr kritisch und sein Aufruf an alle Piraten ist nachher Transparenz als stärkste Waffe, weil er unbedingt findet, das ist das, was in diesem Abgeordnetenhaus ist, ist überhaupt nicht transparent und das muss geändert werden. Also das klingt sehr stark nach Revolution. Sehr spannend, sehr unterhaltsam, hört rein. Denn ebenfalls im gleichen Podcast geht es um die Servergate-Affäre. Für alle, die sich das noch erinnern, das hat auch uns betroffen, als die Server in Deutschland abgeschaltet wurden, weil Anonymous da im Piratenpad Links drin hatte zu kinderpornografischen Geschichten irgendwas. Hatte die Polizei diesen Server abgeräumt, respektive abgeschaltet und Emanuel Schach, den wir ja auch schon hatten, Anwalt der Piraten aus Deutschland, erklärt so, wie das Ganze abgelaufen ist und wie sie da schnell handeln mussten und was er im Nachhinein denkt, was ist gut gelaufen, was ist anders gelaufen und so weiter. Auch das ein sehr spannender Beitrag. Dann der dritte, den finde ich nicht so spannend jetzt für uns Schweizer, ist ein spannender Beitrag, betrifft uns jetzt weniger, ist trotzdem spannend. Da geht es um die Handygate-Affäre in Dresden, als die Behörden sehr viele Daten aus dem Handynetz während einer Demonstration abgegriffen hat und ausgewertet hat. Und das Spannende daran ist, was da passiert ist im Nachhinein gesetzlich und dass so etwas laut dieser Aussage nicht mehr möglich ist in Zukunft. Und das Dritte, da kann wahrscheinlich auch Döni nachher etwas dazu sagen, da geht es um die Aktion Kinder wollen singen. Da war ja das furchtbare Geschichte, dass die GEMA versucht hat, oder nicht nur versucht hat, sondern das auch macht, nämlich die Kindergärten zu verbieten, dass sie Kinderlieder, die GEMA geschützt sind, in den Kindergärten singen, respektive sie dürfen sie singen, aber sie müssen Gebühren abliefern, was ja ein Riesenwitz ist. Und da gab es die Piraten, ja, Dönny, was ist da genau? Du kennst dich da genau aus.
Also grundsätzlich hatte ich schon mit den Musikpiraten zu tun und das sind die, die das machen. Und wir haben bei den Musikpiraten, weil die so einen Contest machen, jedes Jahr einen Free Music Contest, haben wir 100 CDs bestellt.
Moira.
100 CDs, nicht Moira.
Ja, 100 CDs. Moira haben wir nicht bestellt.
Ja, aber sie nerven.
Wir haben jetzt das Problem, dass wir nicht wissen, was wir mit diesen 100 CDs tun. Beziehungsweise wir wissen schon, was wir tun könnten. Zum Beispiel an Ständen irgendwie weitergeben oder an Journalisten schicken. Aber wir haben noch keine zündende Idee, was wir da genau tun damit. Und wenn jetzt irgendwer eine Idee hat, was man mit 100 CDs tun kann, dann soll er sich doch bitte melden und uns diesen Vorschlag mitteilen. Wir wären ihm sehr dankbar.
Und Hintergrundinformationen, was das genau ist, etc., findet ihr eben in diesem Podcast vom Flaschentalk vom 27.12. Links auf in unseren Shownotes. Dann möchte ich noch ganz speziell auf einen neuen Piraten-Podcast hinweisen. Die Brandenburger haben jetzt auch angefangen, es uns gleich zu tun und haben einen eigenen Podcast gestartet. Hört rein, er ist sehr unterhaltsam und spannend und wir wünschen den Brandenburgern sehr viel Glück bei diesem Unternehmen.
Sie sollen uns fleißig erwähnen.
Viel Glück, ganz klassisch.
Mast und Schotbruch.
Hörer, die uns detailliert zuhören, haben ja mitbekommen, dass wir die letzte Ausgabe vor Weihnachten war eine längere Ausgabe und darum haben wir einen MPEG-4-Format zur Verfügung gestellt. Was die faszinierende Geschichte daran war, mal abgesehen, dass es sehr viel Arbeit gibt, dieses MPEG-4-Format herzustellen, war eigentlich, dass das MPEG-4-Format wesentlich mehr runtergeladen wurde als das MPEG-3-Format. Dafür mal herzlichen Dank. Nun hat sich bei uns aber die Frage gestellt, wollen wir in Zukunft MPEG-4-Format liefern oder eben nicht? Und da sind wir eigentlich hin und her gerissen, weil es gab dann auch einen Beitrag von Snake, der nämlich herausgefunden hat, dass man, wenn man in den Shownotes die genauen Zeitpunkte angibt, dass man in Instacast, das ist eine Software für iPhone und iPad, direkt diese Stellen anwählen kann, was natürlich sehr praktisch ist, gerade bei einem langen Podcast oder wenn man nur gewisse Teile nachhören will. Das kann man natürlich auch mit MP4 mit jedem Player.
Haben wir gestern wirklich gesagt, einer muss raus oder hast du das gerade unilateral entschieden?
Nein, das hat er gesagt.
Nee, das haben wir schon so beschlossen, weil der Grund ist eindeutig. Unsere Hamster im Keller, die kommen einfach bei drei Formaten nicht nach. Also wir müssen entweder unser Hamsterfarm ausweiten oder eben auf zwei Formate beschränken.
Ah, dann habe ich nicht aufgepasst.
Ihr seid einfach hart. Zuerst findet Dönny, dass ich Stuss erzähle und nachher werde ich als Hamster betitelt.
Ich habe ja nicht gesagt Stuss, ich habe nur kritisch hinterfragt.
Also, liebe Leute, helft mir, gebt mir Feedback oder gebt uns Feedback. Was sollen wir tun?
Letzte Chance.
1, 2 oder 3.
Vorbei.
Noch nicht vorbei.
Kritischer Hamster, auch nicht schlecht.
Aber wir haben auch Feedback bekommen, leider viel zu wenig, nämlich einen. Mal abgesehen von Snake vorhin, den ich schon erwähnt habe. Aber dafür von jemandem, der schon öfters Feedback gegeben hat, von Craig Piller. Er hat geschrieben am 22.12. habe den Podcast heute bei der Arbeit gehört. Wenngleich einige Teile nur bruchstückhaft. Ich hoffe, das liegt an deiner Arbeit. Nochmal.
Wir können dem Wort ja einen anderen Namen geben und es dann so referenzieren. Wollen wir es nicht Otto nennen?
Will jemand von euch das Ding vorlesen?
Habe den Podcast heute bei der Arbeit gehört. Wenngleich ich einige Teile nur Otto verstanden habe, eine wirklich tolle Folge. Ich fand den internationalen Blickwinkel sowohl auf den Staatstrojaner als auch auf die Piratenpartei sehr aufschlussreich. Es ist so unendlich hilfreich, regelmäßig die eigene Perspektive zu verändern. Danke dafür.
Also vielen Dank für diesen Feedback. Jetzt ist natürlich die Frage, wieso hat er nur Otto verstanden? Könnt ihr euch das erklären?
Ja, Otto ist natürlich eine sehr starke Persönlichkeit.
Aber ich glaube, wir haben ihn nicht erwähnt.
Stimmt, der ist einfach nur so im Hintergrund dabei.
Nee, im Ernst, es ist vielleicht schwierig bei der Arbeit, speziell wenn wir zum Teil ein wenig ohne Struktur einfach mal drauf losplaudern, den Zusammenhang beizubehalten. Das Gefühl, dass wir diskutieren und das sehr, frei von der Leber weg, assoziativ Ideen einbringen.
Ach, du auch.
Hey, da muss man genauer zuhören.
Ich auch. Und dann ist es vielleicht schwierig, jedes Element zu verstehen.
Es könnte auch an den Arbeitskollegen liegen.
Oder wir benutzen komische Wörter, die man nicht versteht.
Daran könnte es auch liegen, ja. Also dass unsere Sprache noch zu schwierig ist.
Du willst jetzt wieder auf deine nicht vorhandenen Hochdeutschkenntnisse schieben?
Jo, auf unsere, würde ich mal sagen.
Wie unsere? Also da sprichst du für dich alleine.
Nee.
Doch, doch.
Nee, ich spreche jetzt für uns alle.
Nein.
Glaub's mir.
Nein.
Doch, doch.
Nein.
Also, liebe Hörer, ihr seht, wir sind uns absolut uneinig, an was es liegen könnte. Bitte helft uns mit sehr viel Feedbacks, dass wir da weitersehen, wie es weitergeht, ob es an uns liegt oder an anderen, was auch immer. Okay, haben wir noch Themen?
Computer sagt nein.
Das ist doch uns egal, was der Computer sagt.
Ja, weil der Computer zeigt mir, was du im WordPress vorbereitet hast und da ist nichts mehr danach.
Ah, du glaubst mir, das finde ich hingegen wieder gut. Wunderbar, dann schließen wir für heute. Ich darf mich natürlich auch verabschieden bei unseren Mitmoderatoren. Einerseits Michael Greger.
Besten Dank.
Denis Simone.
Tschüss.
Und Thomas Bruderer.
Auf Wiedersehen. Hören.
Wir hören uns ja sehr bald wieder. Ich wünsche allen unseren Hörern viel Spaß und tschüss.
Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wir hoffen, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie uns. Du findest weitere Informationen zu diesen Themen in den Shownotes auf unserem Blog. Wir freuen uns sehr auf deine Kommentare und deine Bewertungen. Die kannst du uns zukommen lassen, direkt auf unserem Blog unter parrot.fm via E-Mail an parrot.fm@piratenpartei.ch. Auf iTunes, via Twitter, auf Google+, auf Facebook, via Briefpost, via Rauchzeichen, via Trommelwirbel oder was dir sonst noch alles einfällt. Wir hoffen, dass du auch nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt... Ja, und der will auch noch sein Mist loswerden.
Parrot FM ist ein unabhängiges Medium der Piratenpartei Schweiz. Die gemachten Aussagen müssen nicht mit der Meinung der Piratenpartei übereinstimmen. Wir garantieren, dass alle Bits und Bytes, die in diesem Podcast verwendet wurden, artgerecht gehalten wurden. Parrot FM.